Die Radio Wissen. Update.
We've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Hillary Clinton hat es geschafft. Sie ist die erste Frau, die von einer der großen Parteien in den USA als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt wird. Zumindest ist das jetzt rechnerisch klar, denn Clinton gewann auch die Vorwahlen in New Jersey und Kalifornien. Jetzt kommt der echte Wahlkampf gegen Donald Trump. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Die Favoritin bei den Demokraten war Hillary Clinton die ganze Zeit. Und genau dieses Image als Frau des politischen Establishments haben ihre Konkurrenten gegen sie verwendet. Jetzt, wo die Mehrheit der Stimmen für die Kandidatur zusammen ist, da versucht sie, bescheiden zu wirken. Sie hat ihren Erfolg den Menschen gewidmet, die für die Gleichberechtigung der Frau kämpfen.
It belongs to generations of women and men who struggled and sacrificed and made this moment possible.
Was so demütig klingt, das ist in Wahrheit der Auftakt zum eigentlichen Wahlkampf, sagt der politische Kampagnenmacher Julius van der Laar. Er hat auch schon für Barack Obama gearbeitet und er findet es geschickt, dass Clinton sich als Kämpferin für Frauenrechte positioniert.
Vor allem ist es natürlich auch ein Kontrast gegen Donald Trump in diesem Vorwahlkampf, der immer auch wieder gegen Frauen gepoltert hat und dort sehr, sehr negativ zugeschlagen hat. Insofern, die positive Botschaft, die inspirierende Botschaft, die braucht Hillary Clinton, um die eigenen Unterstützerinnen und Unterstützer zu mobilisieren. Und ich glaube, genau darum geht's.
Clinton gegen Trump. Den Demokraten wäre es wahrscheinlich sehr recht, wenn sie sich jetzt, wo fast alle Vorwahlen durch sind, auf dieses Duell konzentrieren könnten. Clintons parteiinterner Rivale Bernie Sanders, der hat allerdings noch nicht offiziell aufgegeben.
Der Kampf vor uns ist ein sehr steiler, aber wir werden weiter für jede Stimme und jeden Delegierten kämpfen.
Sanders verkauft das so: Es gibt auf dem Parteitag jede Menge Abgesandte, die sich noch frei für einen Kandidaten entscheiden dürfen, unabhängig von den Vorwahlen. Diese Abgesandten könne er ja noch umstimmen. Tatsächlich dürfte es ihm eher darum gehen, Clinton noch dazu zu bringen, ein paar seiner Positionen zu übernehmen. Zum Beispiel, dass Studieren an öffentlichen Unis in den USA kostenlos werden soll. Wenn die Demokraten jetzt aber noch länger diskutieren und streiten, dann könnte das für Clintons Wahlkampf schlecht sein. Präsident Barack Obama hat ihr jedenfalls schon gratuliert und will sich morgen mit Sanders treffen, denn der Gegner, der soll jetzt Donald Trump heißen. Trump selbst gab sich heute Nacht erstmal wie ein Staatsmann.
Sie geben mir die Ehre, die Republikanische Partei im Herbst zum Sieg zu führen. Mir ist diese Verantwortung klar. Ich werde sie niemals enttäuschen.
Das dürfte der Ton sein, den Trump ab jetzt anschlägt. Besonnener und nicht mehr so aggressiv gegenüber Minderheiten wie bisher. Stattdessen wird er wohl Clinton in den nächsten Tagen angreifen. Offenbar plant er, sie als geldgierig darzustellen, als jemanden, der sich am Staat bereichert hat. Ohne diesen Strategiewechsel hätte er auch keine Chance, sagt Kampagnenmacher van der Laar.
Der Vorwahlkampf war das eine, jetzt kommt der Hauptwahlkampf. Es besteht keine Chance für Donald Trump, den Hauptwahlkampf zu gewinnen, wenn er darauf setzt, nur mit weißen Männern den Wahlkampf zu führen. Insofern, er muss sich da ausweiten. Und das wird ein sehr, sehr polarisierter Wahlkampf werden. Ich glaube, dass es der negativste Wahlkampf aller Zeiten wird.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Michael Theramy twittert, es geht nur um sie, nicht um das Volk. Karma Queen meint, wenn man sagt, Bernie Sanders Unterstützer sollten jetzt für Clinton stimmen, dann ist das, als müsste man von Bio zu Genfood. YoungChuck24 schreibt, es scheint also auf Clinton oder Trump hinauszulaufen. Sieht so aus, als würde ich dieses Jahr auch wieder nicht wählen gehen. Ali Rauf kommentiert den angeblich historischen Sieg einer Frau so. Clinton, es hat 40 Jahre gedauert, eine Frau als mutmaßliche Führerin zu wählen. 40 Jahre nach Indien, Israel und vielen anderen. So historisch ist es auch nicht. Tom Tesla glaubt, dass längst nicht alles entschieden ist und kritisiert die Medien dafür, es so darzustellen. Er schreibt auf Facebook, die Superdelegierten stimmen am 25. Juli ab und das gegenwärtige Gläsergeklingel soll lediglich eine self-fulfilling prophecy in die Welt setzen, um die noch ausstehenden Wahlen zu beeinflussen. Robin Lutz schreibt, eigentlich sollte es 4 Kandidaten geben, Trump, Ryan, Hillary und Bernie, dann könnten die Amerikaner wirklich wählen. Jetzt geht es um Populist oder Establishment.
Was sonst noch wichtig war.
Die Unwetter gehen weiter. Vor allem in Süddeutschland soll es wieder ordentlich schütten, bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. In Hamburg hat gestern ja sogar ein Tornado einiges zerstört. Die Gewitter- und Starkregenserie ist einzigartig in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst hat noch nie in so kurzer Zeit so viele Warnungen für einzelne Landkreise rausgegeben. In den letzten 2 Wochen waren es 3000. Ob es für die Betroffenen der Unwetterschäden Geld von der Bundesregierung gibt, dazu äußerte sich Kanzlerin Angela Merkel heute nur indirekt.
Wir haben es mit verheerenden Folgen von Hochwasser zu tun, sehr lokal, aber doch in vielen Bundesländern.
Sehr lokal, das bedeutet, dass Merkel es nicht als nationale Katastrophe ansieht und dann sind die Bundesländer zuständig. Das haben Politiker vor allem aus Bayern heute im Bundestag kritisiert. Sie fordern Geld vom Bund, ähnlich wie beim Donauhochwasser vor 3 Jahren.
Noch nie gab es einen so starken Anstieg der erneuerbaren Energien wie in den letzten 2 Jahren.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel nennt die Energiewende hin zu Ökostrom einen großen Erfolg. Das neue Gesetz, das Gabriel angeschoben hat und für das die Bundesregierung heute auch gestimmt hat, ist allerdings umstritten. Kritiker finden, dass Gabriel damit die Energiewende abwirkt. Kommt das Gesetz so durch den Bundestag, dann dürfen bald nicht mehr einfach so Windräder oder Solarparks gebaut werden, sondern nur noch eine bestimmte Zahl pro Jahr. Aus Gabriels Sicht ist das zwingend nötig, damit erstmal Stromleitungen nachgebaut werden können.
Ich kann doch nicht ausbauen, Erneuerbare nach dem Motto, je mehr Anlagen stehen, desto besser. Sondern das ist doch nur dann sinnvoll, wenn mehr Anlagen Strom produzieren, den wir auch an Kunden bekommen.
Diese Deckelung des Ökostroms wird vor allem die Windenergie betreffen und damit die günstigste Form in Deutschland Ökostrom zu produzieren. Das Zweite, was sich ändern soll, das Geld, was für Ökostrom bezahlt wird, soll nicht mehr vorher festgelegt werden, so wie jetzt noch. Stattdessen soll nur der ein Windrad, einen Solarpark oder eine Biogasanlage bauen dürfen, der den niedrigsten Preis verlangt. Die Energiewende soll also marktwirtschaftlicher werden. Unterm Strich will Gabriel damit erreichen, dass die Strompreise nicht mehr so stark steigen. In Berlin, da dürfen Privatwohnungen seit Mai ja nicht mehr komplett an Touristen vermietet werden, über Airbnb oder Vimdu zum Beispiel. Und dieses Verbot, das bleibt auch erstmal. Mehrere Vermieter sind nämlich mit ihrer Klage gegen das Gesetz gescheitert. Die Berliner Verwaltungsrichter halten es für okay, dass ganze Wohnungen nur noch mit einer Sondererlaubnis als Ferienwohnung angeboten werden dürfen. Der Berliner Senat will so verhindern, dass Wohnungen an Touristen verloren gehen, wenn viele Berliner etwas suchen und die Mieten steigen. Die Vermieter, die geklagt hatten, sehen sich dagegen in ihrer Berufs- und Eigentumsfreiheit eingeschränkt. Sie werden wohl auch in Berufung gehen. Das Verfassungsgericht in Österreich muss sich mit der Präsidentschaftswahl vor 2,5 Wochen beschäftigen. Die rechtspopulistische FPÖ hat Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt. FPÖ-Parteichef Hans-Christian Strache hat eine Liste mit Unregelmäßigkeiten vorgelegt. Der Vorwurf, der dabei mitschwingt, bei der Wahl sei sein Kandidat Norbert Hofer um den Sieg betrogen worden.
Ohne diese Pannen und Unregelmäßigkeiten und Gesetzesbrüche hätte Hofer Präsident werden können.
Konkret geht es bei den Vorwürfen aber nicht darum, dass etwa Stimmen unterschlagen oder falsch gezählt wurden, sondern darum, dass in einigen Bezirken die Umschläge von Briefwählern zu früh geöffnet wurden oder für die Auszählung vorsortiert wurden. Das wäre auch gegen die Regeln. Juristen gehen davon aus, dass die Präsidentschaftswahl in einigen Gegenden in Österreich wiederholt werden könnte.
Es hat sich das auch heute Morgen im Krankenhaus bestätigt, dass eben auch das Kreuzband gerissen ist. Tut mir sehr leid für den Toni.
Toni, das ist Antonio Rüdiger und der hat sich so schwer verletzt, dass Fußball-Bundestrainer Jogi Löw für die Europameisterschaft in Frankreich einen Spieler als Ersatz neu dazuholen durfte. Er hat sich für den 20-jährigen Jonathan Tah von Bayer Leverkusen entschieden.
Ich wollte, dass wir einen Innenverteidiger nachnominieren, der nominell natürlich auch auf dieser Position spielen kann.
Ein 1:1 Ersatz für Rüdiger sozusagen. Deswegen waren für Löw auch die Spieler keine Option, die bis letzte Woche noch zum vorläufigen Kader gehört hatten. Die EM fängt Freitag an. Sonntag hat die Nationalmannschaft dann ihr erstes Spiel gegen die Ukraine.
Und sonst in der Welt?
Sklavenarbeit, Verschleppungen, Folter. Die Situation in Eritrea soll ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof werden. Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hat jetzt eine entsprechende Empfehlung gegeben. Darin heißt es, die Menschenrechte würden in Eritrea systematisch verletzt, und zwar seit mehr als 25 Jahren. Das diktatorische Regime setze die Repressalien ein, um ein Klima der Angst unter den Menschen zu erzeugen und die Bevölkerung systematisch zu kontrollieren. Die Kommission sieht die Menschen in Eritrea insbesondere durch den Militärdienst unterdrückt. Der ist verpflichtend und unbefristet und nach Ansicht der Ermittler häufig nur ein Euphemismus für Zwangsarbeit und Folter.
Das deckt sich mit den Erfahrungsberichten von Asylsuchenden aus Eritrea. Viele von ihnen nennen den Militärdienst und den Nationalen Arbeitsdienst als Grund für ihre Flucht. Thailand kämpft erfolgreich gegen AIDS. Das hat die Weltgesundheitsorganisation dem Land offiziell bescheinigt. Die WHO hat erklärt, dass das HI-Virus in Thailand praktisch nicht mehr von einer Mutter auf ihr Kind übertragen wird. Laut der Regierungsstatistik wurden in den späten 90er Jahren noch 3000 infizierte Babys pro Jahr geboren. Letztes Jahr waren es nur 86. Damit ist Thailand das erste asiatische Land, bei dem der Übertragungsweg von Mutter zu Kind statistisch gesehen nicht mehr ins Gewicht fällt. In den 90er Jahren hatte sich das Virus dort massiv ausgebreitet, begünstigt durch Prostitution. Die Zahl der HIV-Positiven stieg auf 1 Million. Seitdem versucht die Regierung gegenzusteuern. Sie lässt kostenlos Kondome an Prostituierte verteilen und versorgt infizierte Schwangere mit Medikamenten. Die WHO hat auch Weißrussland und Armenien bescheinigt, dass die Übertragung von Mutter zu Kind überwunden ist. Das Virus ist dort aber insgesamt viel weniger verbreitet. Der Madison Square Garden war für Muhammad Ali ein geschichtsträchtiger Ort. 8-mal hat er dort geboxt. Einen der Kämpfe kennt man unter dem Namen Kampf des Jahrtausends. Jetzt trägt die Straße vor der Halle, zumindest vorübergehend, den Namen des Boxers. Unter dem Schild der West 33rd Street hängt für eine Woche ein weiteres mit der Aufschrift Muhammad Ali Way. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte bei der Einweihung, Ali sei seinem Spitznamen The Greatest immer wieder gerecht geworden. Die Namensänderung gilt zunächst für eine Woche. Für eine dauerhafte Umbenennung müssten auch der Stadtrat und der Bürgermeister noch zustimmen. Bis jetzt hat aber noch niemand einen entsprechenden Antrag gestellt. Muhammad Ali war am Freitag im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war 3-mal Schwergewichtsweltmeister und später hat er sich auch noch in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung engagiert.
Wissensnachrichten.
Beim Fußball geht's manchmal ziemlich grob zu. Ein paar gebrochene Beine oder gerissene Bänder kommen da schon mal vor, klar. Das ist aber noch nichts gegen den Fußball vor ein paar hundert Jahren. Da gab's nämlich, sagen Historiker, sogar Tote. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Wie lange gibt's denn Fußball überhaupt schon?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Anscheinend haben schon die Chinesen vor 3000 Jahren sowas Ähnliches wie Fußball gespielt. Und bei den Mayas und Azteken gab es wohl auch schon solche Ballspiele. Jetzt ist aber ganz sicher, dass es Fußball in Europa schon seit dem Mittelalter gibt. Der Historiker Wolfgang Behringer von der Uni Saarland hat sich da verschiedene Quellen vorgenommen, also Tagebücher, alte Briefe, Chroniken und so, und hat da jede Menge Hinweise gefunden. Der älteste aus dem Jahr 1137. Und damals ging es bei den Fußballspielen noch ziemlich grob zu.
Und rote Karten, nehme ich an, gab es noch nicht.
Nee, und die Regeln waren auch sonst nicht besonders streng. Mord und Totschlag waren zwar verboten, aber sonst durfte man so ziemlich alles machen. Und zum Beispiel das Spielfeld war auch manchmal kilometerlang. Als Tore haben sie ab und zu einfach die Stadttore genommen und die Spiele haben dann den ganzen Tag gedauert. Und außerdem war die Zahl der Spieler nicht begrenzt. Da waren dann auch mal mehr als 11 Leute pro Mannschaft dabei. Und da gab es dann halt öfter mal Massenschlägereien und Unfälle und eben auch Tote.
Wo wurde denn überall zu dieser Zeit Fußball gespielt?
Man kann sich schon ein bisschen denken, in den klassischen Fußballnationen, also England, Frankreich und Italien. Mhm. Und in Deutschland kam der Fußball erst ein bisschen später auf den Plan. Im Mittelalter haben die Leute da wohl lieber andere Ballspiele gespielt, zum Beispiel Pallone, was so ein bisschen ähnlich ist wie Volleyball.
Und wann hat sich das Spiel, also Fußball, zu dem entwickelt, was wir heute kennen?
Ja, so ein bisschen mehr Ordnung haben die Medici da reingebracht, also diese reiche und einflussreiche Familie in Florenz im 15. und 16. Jahrhundert. Die Medici haben unter anderem mehrere Päpste gestellt, aber sie waren auch große Sportfans und haben auch selber Fußball gespielt. Und die haben ein paar Regeln aufgestellt. Es gab nur noch 27 Spieler pro Mannschaft und ordentliche Tore. Und der Ball war auch schon so ähnlich wie heute, nämlich aus Leder und mit Luft gefüllt.
Der Fußball hat sich ziemlich verändert seit dem Mittelalter. Und das, was wir essen, hat sich auch sehr verändert. Zum Glück, würde ich sagen, ne?
Genau, leckere Sachen wie Erdbeeren, Tomaten oder Kartoffeln gehören heute ganz selbstverständlich zu unserem Speiseplan und viele andere Obst- und Gemüsesorten auch. Dabei liegt der Ursprung von diesen Nutzpflanzen nicht in Europa, sondern ganz woanders, auch wenn viele von ihnen mittlerweile hier angebaut werden. Ein internationales Forscherteam hat ausgerechnet, dass im Schnitt 2/3 aller Gemüse, Früchte und Getreide auf dem Speiseplan und den Äckern eines Landes fremden Ursprungs sind. Erdbeeren zum Beispiel stammen aus Nordamerika, Zwiebeln und Knoblauch aus Zentralasien. Und als Grund nennen die Forscher die Globalisierung. Die hat nämlich die Orte des Konsums immer stärker von den Produktionsorten der Nutzpflanzen entkoppelt.
Dann gab es heute noch eine Studie zum Thema Frieden auf der Welt. Da sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus, ne?
Leider nicht so gut, nee. Ein internationales Forscherteam stellt jedes Jahr den globalen Friedensindex auf. Und der für 2016 zeigt, dass momentan das Level an Gewalt so hoch liegt wie seit 25 Jahren nicht mehr. Und das liegt vor allem an Konflikten im Nahen Osten. Und diese Studie ergibt aber auch, dass nur ganze 10 Länder gerade nicht in irgendwelche Konflikte verwickelt sind. Das friedlichste Land der Welt ist laut dem Index Island. Und außer Neuseeland, Kanada und Japan stehen in der Top 10 nur europäische Länder. Und ganz am Ende der Liste steht Syrien.
Wetter.
Auch heute Abend kann es noch Gewitter und Schauer geben, zum Beispiel ganz im Westen Deutschlands oder auch in Teilen von Brandenburg und auch im Süden, zum Beispiel in Bayern. Da ist dann örtlich auch nochmal Starkregen dabei. Bis dahin bleibt es aber warm mit Werten von bis zu 29 Grad. Der Norden bleibt trocken, das gilt auch für die Nacht. Morgen ist es dann meistens sonnig, Süden und Südosten mal ausgenommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.